Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wir waren gerade beide im Kino in unterschiedlichen Städten und haben uns den Film Der Rausch angeschaut. Ein dänischer Film, der eigentlich Druck heißt, D-R-U-K auf Dänisch, was sich eher mit Komasaufen oder Suff übersetzen lässt. Und es ist eine Sozialsatire von 4 befreundeten Lehrern, die so in der Mitte ihres Lebens stehen, alle irgendwie an einem Punkt, an dem sie nicht so super happy sind mit ihrem Leben und starten dann ein Experiment, wie sie selber sagen, wo sie einer populärwissenschaftlichen These oder irgendwie so einem Ausspruch eines Psychologen nachgehen wollen, danach, dass der Mensch mit 0,5 Promille zu wenig Alkohol im Blut geboren wird und dass es darum geht, 0,5 Promille sozusagen zu halten. Was dann so passiert, darum geht es in dem Film und darüber wollen wir jetzt reden. Wir nehmen überhaupt gar keine Rücksicht auf Spoiler. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und den aber gerne noch gucken möchtet, nicht eure Meinung von uns vorgefärbt möchtet, dann hört jetzt auf, diesen Podcast zu hören. Und alle anderen können gern dabei bleiben.
Ja.
Ja.
Ja. Wie fandst du den Film? Hast du Spaß gehabt?
Also erstmal fand ich es schon mal ja ganz cool, dass ich zum allerersten Mal alleine im Kino war.
Du warst noch nie allein im Kino?
Das ist ja das Verrückte. Ich habe eigentlich eine ganz komische Beziehung zum Kino, weil ich ja in meinen viele Jahre meiner 20er von so einer Angststörung geprägt waren, wegen der ich geschlossene Räume gemieden habe, also okay. Theater und Kinos und so. Und ich habe die zwar nicht mehr, aber irgendwie hat das einfach dazu geführt, dass diese Dinge nicht wirklich verwurzelt sind in meinem Leben. Also so irgendwo hingehen und mir dann was angucken oder so, mache ich sehr selten. Genau, finde ich jedes Mal, wenn ich es mache, finde ich es gut. Also es ist sozusagen weniger der Punkt, dass ich noch nie alleine im Kino war, sondern dass ich einfach wirklich sehr selten im Kino bin. Und jetzt nach Corona, also in Corona ja sowieso irgendwie nicht. Ja, fand ich aber ganz gut. Und den Film, ich sag mal so 3 von 5 Sternen.
Mhm.
Und du so?
Ich habe das genaue gegenteilige Ding mit Kino. Also in meinen frühen 20ern habe ich ja in einem Kino gearbeitet.
Mhm.
Und wir hatten Kinoausweise. Das hieß, man konnte immer in jedes Kino der Stadt for free.
Ach geil.
Und ich bin streckenweise 2-mal am Tag, jeden Tag ins Kino gegangen. Ich habe alles gesehen. So, und deswegen halt auch oft alleine. Ich habe auch für eine Weile für so eine Stadtzeitung gearbeitet, ein Praktikum gemacht, ganz lange. Und da auch immer die Rezensionen geschrieben. Also ich war praktisch nur im Kino, ständig alleine. Und ich habe heute gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe. Das ist so geil gewesen. Ich war es wirklich, also ich war so bei den Trailern schon so, oh mein Gott, Trailer, geil.
Ja, cool.
Und der Film, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ohne Mads Mikkelsen hätte er mich ziemlich gelangweilt. Also, Mads Mikkelsen anzugucken, finde ich grundsätzlich richtig super.
Mhm.
Also, den kann man
sehr viel Zeit mit verbringen.
Kann man einfach die ganze Zeit angucken. Er hat so ein tolles Gesicht und ach, einfach ein geiler Typ. So, kann man stundenlang bei allem angucken, halt auch. Beim Trinken, meinetwegen. Okay. Aber ohne ihn, also weiß ich nicht, der frenetische Jubel aus meinem Bekanntenkreis zu dem Film kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
Mhm.
Weil so rein inhaltlich fand ich es jetzt nicht, also da war nicht besonders viel Fleisch dran, ne? Es ist halt ein Männer-Midlife-Crisis-Film.
Ja, das ist auch das Ding, wo ich denke, also so viel um Alkohol geht's eigentlich gar nicht.
Ja.
Also es dreht sich zwar alles um Alkohol, aber eigentlich geht's nicht um den Alkohol.
Und wie im wahren Leben, ne?
Ja, also ich fand tatsächlich ein paar Sachen fand ich auch richtig, richtig gut. Ein paar Sachen, also ich sag mal so, es gab jetzt nichts, wo ich so richtig dran gestoßen bin und dachte, what the fuck, das geht ja gar nicht. Also mit meiner moralischen Sober-Podcast-Attitüde. Da bin ich jetzt irgendwie, ich bin da jetzt nicht an meine politisch korrekten Grenzen gestoßen oder so. Ich fand, konnte man schon irgendwie alles so machen. Ich bin überrascht davon, wie wenig das mit mir gemacht hat, alles. Also ich habe mich gefragt vorher, wenn ich mir jetzt diesen Film reinziehe und da wird die ganze Zeit getrunken und natürlich auch irgendwie positiv dargestellt und irgendwie Gläser im Sonnenlicht und so. Und was wird das mit mir machen? Ich habe mich so ein bisschen innerlich darauf eingestellt, dass ich da sitze und mega Suchtdruck habe oder so. Aber diese Realität dieser mittelalten Männer war einfach relativ weit einfach von mir entfernt. Also jetzt erst recht sozusagen, ne? Also als nüchterne Person würde ich halt dieses Experiment schon mal einfach nicht starten.
Gut.
Komm, lass uns das doch auch mal machen. ich finde die Prämisse halt richtig dumm. Aber wenn man sich darauf einmal eingelassen hat, kann man natürlich gucken, ah okay, und was macht man jetzt damit? Ne? Das kann man ja schon machen. Man kann ja eine dumme Prämisse nehmen und da dann was Interessantes draus basteln. So. Ist auch interessant. Aber ja, wie gesagt, ich bin davon überrascht, wie wenig mich das alles mitgenommen hat.
Ja.
Wie bei dir?
Ich auch. Also ich bin nicht überrascht davon. Also ich habe nicht erwartet, dass mich das triggert. Ich habe auch nicht erwartet, dass mir das Suchtdruck macht, weil ich einfach keinen Suchtdruck habe. So, ich bin eigentlich frei davon und bisher hat auch noch kein Film das geschafft. Und diese Art von Trinken ist ja schon auch irgendwie männlich, ne? Und ich glaube auch, nichts davon hat meine romantischen Bilder irgendwie gefüttert. Und zwar nicht jetzt und auch aber früher nicht. Also früher wären das auch nicht meine romantischen Bilder vom Trinken gewesen. Mhm. Meine romantischen Bilder vom Trinken waren andere. So französische Frauen mit Rotwein, mit Eleganz und so einer schönen Traurigkeit. Das waren meine romantischen Bilder. Und nicht irgendwie Typen, die sich irgendwie, keine Ahnung, völlig ausflippen, weil sie es mal schaffen, ein Date mit einer Frau zu haben oder, keine Ahnung, oder wenn sie es mal schaffen, ihren Job interessant zu finden. So. Ich meine, das ist ja das, was passiert. Es passieren ja da. Also die trinken halt, die sind schon auch sympathisch und so, aber die machen jetzt nicht irgendwelche Sachen, die ich oder irgendjemand anders ohne Alkohol nicht genauso hinkriegen würden. Also die haben halt, die machen halt ein bisschen interessanteren Unterricht als Lehrer, ne, muss man dazu sagen. Ja. Und die und der Mats, wie heißt er im Film?
Tommy ist der stirbt, ne? Mich, ja. Mike, Micha?
Martin. Das ist schon her.
Ja, ich finde.
Martin. Martin, ne? Ja, Martin ist Mats, der Charakter, den Mats Mikkelsen spielt. Und der hat eine Krise, der hat eine Ehekrise und auch irgendwie eine Jobkrise, aber hauptsächlich eigentlich eine Ehekrise, ne? Und findet seinen Job langweilig und langweilt auch seine Schüler. Und mit dem Alkohol im Blut schafft er das halt, mal zur Abwechslung ein bisschen mitreißeren Unterricht zu machen. Und er schafft es, mal mit seiner Frau in Urlaub zu fahren und Sex mit ihr zu haben, was offensichtlich schon relativ lange her ist. Und bei all diesen Sachen würde ich dann immer denken, so, naja, also um auf die Idee zu kommen, muss ich nicht trinken. Ich muss auch nicht 40 werden, sondern das ist einfach, also what the fuck, das weiß man doch, dass man von Zeit zu Zeit mal Sex haben sollte oder seinen Job interessant finden kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Und deswegen, mir fehlt irgendwie ein bisschen das Verständnis für diese Euphorie um den Film. Weil, also ich meine, er spielt es unglaublich sympathisch und anrührend und man fühlt auch mit ihm mit seiner Verzweiflung und seiner Melancholie und so. Aber man denkt sich so, naja, also
geh vielleicht lieber zum Psychiater?
Ja, oder schlaf doch einfach mal mit deiner Frau. Also, weißt du, ich meine, so viel ist es doch nicht. Es ist doch nicht so viel. Und dann, naja, und irgendwie, und diese Ehekrise wird dann ja dann auch am Ende aufgelöst. Also er trinkt dann und begibt sich auch so ein bisschen in die Tiefen des Trinkens. So, das wird auch nicht verschwiegen. Und am Ende wird seine Ehe dann doch gerettet. Aber eigentlich versteht man gar nicht so richtig, warum.
Mhm.
Also man weiß nicht, was da jetzt genau los ist. Also die haben halt sich entfremdet, sie heult und zieht aus. Dann sehen die sich eine Weile nicht. Und irgendwann schreibt sie ihm eine Textnachricht, dass sie ihn vermisst. Und dann sind sie wieder zusammen. Und
weiß man jetzt nicht so ganz genau, aber irgendwie schon so ein bisschen.
Ja.
Also genau, der hat so einen betrunkenen Ausbruch.
Mhm.
Und sie gesteht ihm, dass sie fremdgegangen ist.
Mhm.
Aber, und daraufhin irgendwie schmeißt er ein Glas und schreit rum irgendwie. Und in der Nacht davor versuchen sie ja, dieses Experiment eben nochmal weitergehen zu lassen. Also das ist schon, finde ich, ganz gut dargestellt, dass sie eben bei diesen 0,5 nicht bleiben, weil sie dann halt neugierig sind, was passiert denn, wenn wir auf 1 sind, auf 1 Promille, ne? Und so, was passiert, wenn wir es sozusagen ins Extreme bringen, so. Das finde ich schon ganz gut, weil es eben ein Stück weit diesen Kontrollverlust auch mitthematisiert.
Mhm.
Einer aus der Gruppe stürzt ja dann so richtig ab und stirbt.
Mhm.
Wahrscheinlich ertrinkt er auf seinem Boot oder so. Ist jetzt nicht so ganz klar, wie was mit dem passiert. Finde ich auch okay. Und da fand ich aber, was ich daran so ein bisschen schwierig finde, ist, dass er, der Typ, der dann ertrinkt, ist ja auch einer von denen, die nicht familiär eingebunden sind.
Mhm.
Also der ist Fußballtrainer von so einer Kindermannschaft und man kriegt aber sonst nichts über sein Privatleben mit. Und da dachte ich so, das finde ich fast ein bisschen eine vertane Chance, weil natürlich kann man auf der einen Seite sagen, ja, Menschen, die sozusagen nicht so viele Dinge sonst im Leben halten, die sie nüchtern halten, für die sie nüchtern bleiben möchten, die ihnen Erfüllung geben, die suchen sich das eben auf eine andere Art und Weise und sind vielleicht deswegen gefährdeter, in eine Abhängigkeit zu kommen. Aber das sind ja aber auch nicht die einzigen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die in Familiengefügen sind und eben, ja, die abhängig werden einfach. Ich finde das schade, dass sozusagen diese Konsequenz des Sterbens, was ja nun wirklich die absolute letzte Konsequenz ist, dass die bei einer Person durchgezogen wird und bei den anderen, es gibt da zwar negative Folgen, aber als das Experiment vorbei ist, trinken sie ja trotzdem weiter, auch auf der Beerdigung von dem Typen, der sich totgesoffen hat. Irgendwie ist aber dann alles gut für die. Der eine hat ein Date endlich, was er nie vorher, oder eine Freundin sogar, was er vorher nie geschafft hat. Mats Mikkelsen ist mit seiner Frau wieder zusammen, weil es schreibt ihm irgendwie eine SMS, sind jetzt wieder zusammen. Und der dritte ist auch mit seiner Frau wieder zusammen, die sich kurzzeitig von ihm getrennt hat, als er da irgendwie im Vollsuff Mist gebaut hat. So. Und da denke ich so, weiß ich nicht, ist es nicht ein bisschen.
Aber es ist doch ein recht realistisches Bild. Also ich finde das. Ich meine, es wird ja auch nicht gesagt, dass sie nicht abhängig werden. So. Der abhängig wird und am Ende stirbt, ist ja der Älteste.
Mhm.
Und die die anderen, da wird ja kein abschließende, also die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt, so. Und insofern finde ich schon, dass es sehr realistisch, also das Trinken, finde ich, ist sehr realistisch dargestellt. So, ja. Also man sieht betrunkene Ausfälle und ins Bett pinkeln und ohnmächtig werden und dieses ganze Zeug, was extrem unattraktiv ist. Und man sieht aber auch, dass die halt Spaß haben und auf geile Partys gehen und sich weglöten und singen und tanzen und so, was man halt so macht. Mhm. Und es wird halt sozusagen als Teil des Lebens erzählt. Und das ist extrem realistisch, weil es ja ist, also in unserer Kultur und auch in der dänischen Kultur offenbar, es ist einfach das, was man eben tut. Und allein das so zu erzählen, als Teil des Lebens, der so einfach mitläuft und nicht abschließend verantwortlich ist für die großen Tragödien oder die großen Euphorien. Allein, dass es so erzählt ist, wird ja von der Kritik massiv gefeiert. Weil die ganze Kritik sagt so, geil, endlich mal kein moralisierendes Narrativ. Das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ich sehe eigentlich, also mir würde jetzt kein Film einfallen, ehrlich gesagt, der ein moralisierendes Narrativ hat.
In Bezug auf Alkohol.
In Bezug auf Alkohol.
Nee, das ist der Satz, den ich immer wieder dazu lese oder höre. Der Film moralisiert nicht, aber er verteufelt nicht, aber verherrlicht auch nicht. So.
Ja.
Und das scheint, ich frage mich die ganze Zeit, ob das stimmt. Es mag schon sein, dass es stimmt. Also er tut vielleicht beides sogar auch. Also irgendwie, er verherrlicht vielleicht bestimmte Aspekte, aber er verteufelt auch andere. Was mir so ein bisschen fehlt, glaube ich, ist dieser Zwischenteil zwischen dem normalisierten Trinken und ich sterbe am Trinken. Also da ist ja dieser große Graubereich, den viele Leute auch sehr, sehr lange machen. Den kann man natürlich in so einem Film nicht so gut irgendwie erzählen.
Mhm.
Aber das hätte mich noch interessiert, es irgendwie auszuleuchten, eben auch so Folgen von langzeitigem zu viel.
Oder also, langzeitigem Normal.
Genau, ja.
Aber das lässt sich halt wirklich extrem schwer erzählen. Also weil du brauchst dafür ja eine lange Zeitspanne, du müsstest dafür eine lange Zeitspanne erzählen. Also in diesem Narrativ, das der Film aufmacht, geht das nicht. Weil da ist es ja wirklich begrenzt auf dieses Experiment, was irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen geht oder vielleicht Monate maximal. Und das lässt sich so auf jeden Fall nicht erzählen. Also es ist halt so ein Ausschnitt. Aber ich finde, dafür macht der Film das ganz gut. Ich finde das schon richtig, dass es nicht verherrlicht und nicht moralisiert. Es ist tatsächlich recht wertfrei erzählt. Und ich finde auch die Schattenseiten sehr realistisch dargestellt. Keine Ahnung. Aber der Hype, also mir ist der Hype nicht klar. Ich verstehe den Hype nicht. Oder was heißt den Hype? Keine Ahnung, ob das jetzt schon Hype ist. Aber er hat auf jeden Fall einen Oscar bekommen. Und diverse Filmpreise und möglicherweise hat es was damit zu tun, wer der Regisseur ist. Der ist ja auch bekannt und hat auch irgendwie einen Ruf als Wild Child so ein bisschen. Plus während der Dreharbeiten ist seine Tochter gestorben, was irgendwie auch so noch so ein krass tragisches Element daran ist. Ja, aber ich, keine Ahnung, ob der Film genau die gleiche Art von Aufmerksamkeit erfahren hätte, wäre das ein anderer Regisseur gewesen.
Oder wäre Mads Mikkelsen nicht dabei gewesen.
Genau, oder wäre Mads Mikkelsen nicht dabei gewesen. Oder, was ich auch dachte auf dem Nachhauseweg, wäre voll interessant, den gleichen Film nur mit Frauen. Das wäre mega spannend, das zu machen. Weil das wäre ein komplett anderer Film, glaube ich. Also, ja. Aber sonst, ja, also er hat mich weder verärgert noch krass begeistert, also.
Ja, also es gibt ein paar Sachen, die ich richtig gut fand. Und eins davon ist, dass man an ein paar Stellen blitzt so durch, dass das Umfeld doch mehr mitbekommen hat, als man denkt. Ne, man ist sozusagen sehr bei diesen vier Männern und die sind ja auch sehr bei sich. Die bauen ja ein immer stärkeres Gruppengefüge auf miteinander und es wird ja auch verhandelt, dass so an einer Stelle will Mads Mikkelsen aussteigen und geht dann aber doch zurück und so, ne? Und oder hält eine ganz besonders tolle Unterrichtsstunde und da ist er nicht mal bei 0,5 Promille, sondern schon bei 1 Promille und er wird dafür sozusagen, kriegt dafür so richtig Bestärkung. Boah, Wahnsinn, so. Und also von einem anderen, von seinem Freund. Ich finde es eine ganz gute Szene auf jeden Fall. Und es gibt aber so ein paar Stellen, also zum Beispiel, als er betrunken vor seinem Haus einschläft, also stürzt und einschläft und sein Sohn ihn reinbringt und der Sohn sowas sagt wie, aber du trinkst schon viel oder du trinkst ja auch in letzter Zeit schon viel oder irgendwie sowas in der Art. Die Ehefrau vom Psychologen, als die Männer noch nicht betrunken sind, bloß da zu viert sitzen, fragt, trinkt ihr? Und die sagen, nee. Oder dass zum Beispiel eben die Lehrerin, die Schulleiterin sagt, ihr seien mehrfach jetzt Anmerkungen zugetragen worden, dass es Lehrer gibt, die Alkohol trinken bei der Arbeit und so. Und das sind ja alles Sachen, die bekommen wir nicht mit. Die passieren so irgendwie in der Peripherie und die blitzen so ein bisschen dann auf. Und das finde ich ganz gut gemacht, weil das trifft ja auch wirklich darauf zu, wie man, wenn man selber in so einem Ding drin ist, dass man nicht so richtig mitbekommt, an wie vielen Stellen das vielleicht tatsächlich aber auffällig war. Mm. So, und das, oder Leute gedacht haben, okay, krass oder so.
Ja, klar. Also ich meine, das engste Umfeld kriegt das, glaube ich, deutlich schneller mit, als man immer denkt. Ich meine, der eine Typ, Nikolai, kommt ja auch irgendwann nach Hause, pinkelt ins Bett neben seiner Frau. Und die rastet am nächsten Morgen aus und sagt, du kannst dich noch nicht mehr um deine Kinder kümmern. Also ich meine, und das ist ja, war das diese Blackout-Nacht? Ja doch, nach dieser Blackout-Nacht, genau. Das ist, glaube ich, irgendwie schon so Alltagsleben für Leute, die mit einem alkoholkranken Menschen zusammenleben, würde ich jetzt mal denken.
Das fand ich auf jeden Fall gut, weil ich subtil fand. Und was ich auch gut fand, Da weiß ich nicht genau, ob das meine Sobriety-Brille ist, die ich da aufhabe oder ob das alle so haben oder ob das auch so gewollt ist. Es ist so gewollt. Es ist auf jeden Fall so gewollt. Auf jeden Fall, ich habe mich gerade kurz irgendwie überlegt, ob ich mich special fühlen sollte und dachte, Also ich habe die ganze Zeit auf jeden Fall diese Spannung gehabt, wann das kippt und wie es kippt. Weil allen klar ist eigentlich von Anfang an, dass dieser Moment kommen wird, wann es kippt.
Ja.
Das, finde ich, hat eine gute Spannung gehalten. Also zum Beispiel, es gibt auch so eine Szene, wo sie auch in dieser Saufnacht, wo einer sich entschließt, zur Kneipe zu schwimmen. Mhm. Und da dachte ich schon, da war schon so der erste Moment, ne, mit den Rettungswesten und so, da dachte ich schon so, okay. So. Und ich meine, natürlich, er trinkt zwar auch am Ende, aber das ist sozusagen da noch nicht. Oder es ist ein anderer, glaube ich, der
das
dann
schon. Das ist ein Foreshadowing. Nee, wie heißt das?
Ja.
Es gibt halt auch Leute, die entschließen sich dazu, dass Alkohol zu ihrem Leben dazugehört bis zum Ende, obwohl sie die negativen Konsequenzen kennen. Mhm. Und ich finde, das ist sehr gut dargestellt. Also mein Vater zum Beispiel, der war ja auch ziemlich schlau. Und der hat irgendwann mal, muss er, diese Entscheidung getroffen haben, dass Alkohol zu seinem Leben dazugehört, egal wie es endet. Mhm. Und er hat es durchgezogen. Und das gibt es halt auch, ne? Also, dass du sagst so, ich weiß, es ist Gift, ich weiß, ich bin abhängig, ich weiß, es ist schrecklich, aber wenn ich damit sterbe, dann sterbe ich halt damit. So, that's my life. Und das, finde ich, ist schon auch irgendwie gut rübergekommen, so als Stimmung. Gerade am Ende, also ich meine, die Endszene ist natürlich auch irgendwie so kontrovers, weil das ist eine riesige Party, die Kinder sind mit der Schule fertig, das ist dieser Spannungsbogen dann, ne, es fängt an so vor den Prüfungen, alle haben Angst und am Ende haben sie alle die Prüfung bestanden und feiern halt und rasten völlig aus.
Und diese drei Lehrer, die noch nicht gestorben sind, feiern mit ihnen.
Genau, und haben halt wirklich euphorische Glücksgefühle und auch so euphorische Musik und am Ende stürzt sich Mats so in das Wasser und das ist so die letzte Einstellung, wie er so wie fliegt.
Er ist im freien Fall, so habe ich das gelesen.
Oder er fliegt.
Also das Standbild ist, ja, irgendwie er springt oder er fliegt oder was auch immer, aber die Bewegung ist ja sozusagen eine, aus der Euphorie des Tanzes heraus springt er in irgendetwas rein.
Ja.
Irgendwo runter.
Mhm.
Und genau, das kann man dann natürlich so deuten, wie man möchte. Ich hätte gedacht, ja, es ist halt, es bleibt eben offen, wie er landet, ne? So, es kann halt in beide Richtungen gehen. Und das fand ich auch ganz gut.
Ja.
Was ich noch mal überlegt habe, ich habe auf dem Nachhauseweg noch eine Folge von einem Deutschlandfunk-Kultur-Podcast, lakonisch elegant, auch schon ein krass elitärer Titel, auf jeden Fall von dem Podcast gehört, wo die über Rausch sprechen, wo sie den Film eben zum Anlass nehmen, über Rausch zu reden.
Mhm.
Ja, wie das oft so ist mit den Gesprächen, also mir hat es jetzt nicht so super viel gebracht, aber ich finde trotzdem, ist es ja ein Thema, welchen Platz Rausch in der Gesellschaft hat. Und dafür finde ich es aber umso interessanter, dass der eigentliche Titel, wenn man ihn sozusagen dem Dänischen treu übersetzen würde, halt Komasaufen ist. Also oder eben halt Suff. Also das fand ich auch ganz gut. Die haben einen Soziologen eingeladen. Wollte ich mir auch mal angucken, was der sonst noch so macht. Der eben auch dem Buch über die Rolle, kulturgeschichtliche Rolle von Rausch in der Politik, glaube ich, geschrieben hat. Und der sagt halt, naja, ist die Frage, ob man dieses Wort Rausch überhaupt braucht, weil es so viele unterschiedliche Arten gibt, etwa, also wie, was ein Rausch sein kann. Er wird eben nur in der Abgrenzung zum Nüchternen verwendet, aber wann ist denn ein Mensch schon mal wirklich nüchtern im Sinne von komplett rational? Mhm. Also wir sind doch immer beeinflusst von anderen Dingen in unseren Zuständen. Es gibt eben den Suff, da weiß jeder sofort, was gemeint ist, aber ein Rausch kann ja auch, also ein psychedelischer Rausch ist was völlig anderes als ein Suff. Oder wer jemand, der bekifft ist, ist komplett anders drauf als jemand, der auf Speed ist. Und das sind ganz andere Bewusstseinszustände, die wir aber mit Rausch so bündeln. Und das sozusagen alles auch ein Stück weit so ein bisschen auch romantisieren und immer so sagen, ja, also jede Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit hatte seinen Rausch und es alle haben immer und so. Ja, das sagt halt noch nichts. Das ist halt eine Nullaussage. Eine total kulturgeschichtliche Nullaussage zu sagen, jede Gesellschaft hatte immer irgendwie einen Rausch. Die Menschen hatten immer ein Bedürfnis danach, weil die Frage ist ja, was macht dieser Rausch? Was ist das für eine Art von Rausch? Insofern fand ich das Gespräch doch ganz interessant.
Ja, ja, ich meine, Rausch ist ja auch, man kann ja auch easy betrunken sein, ohne jemals berauscht zu sein. Also ich würde jetzt mal behaupten, in den Zeiten, als ich noch getrunken habe, war ich oft betrunken und selten berauscht. So. Und abhängiges Trinken hat, glaube ich, also je weiter die Abhängigkeit fortgeschritten ist, desto weniger hat sie mit Rausch zu tun, wäre jetzt mal meine These. Sondern das ist ja dann irgendwann Gewohnheit und du entwickelst eine Toleranz und du, wenn du das Trinken irgendwann brauchst, um dich normal zu fühlen, hast du die Sphäre des Rausches ja auch komplett verlassen in dieser Hinsicht.
Ja.
So. Deswegen ist Rausch irreführend als Titel für das oder als Beschreibung für Trinken im Allgemeinen oder irgendeine Droge im Allgemeinen. So.
Ja. Ja, und also ich meine, gut, es gab ja schon eben diese Momente dieser vier Männer mitten in der Midlife-Crisis, wo sie sozusagen über den Alkohol so ein Vehikel gefunden haben. Vehikel, was für ein weirdes Wort.
Ein Lehrerwort.
Voll das Lehrerwort, ja. Voll das Kulturwissenschaftlerwort. Naja, anyway. Also ein Vehikel auf jeden Fall gefunden haben, um sozusagen darüber aus sich herauszutreten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, weshalb natürlich ist es auch Rausch, so ein bisschen die Sphäre des eingefahrenen Ichs zu verlassen, das irgendwie zu transzendieren und Dinge anders zu machen und sozusagen Kontrollverlust auch einzuladen, so ins Leben zu kommen.
Ja.
Das wird ja schon auch dargestellt, also so wie sie da so auf dem Fußballfeld zum Beispiel stehen und irgendwie wie die Kinder letztendlich da im Fußball zusammenspielen.
Ja, das ist halt auch ein großes Motiv, ist ja auch dieses Vermissen der Jugend. Also das haben sie ja alle gemeinsam, auch dass es überhaupt in diesem Schulumfeld spielt und dass auch viel immer mit Jugendlichen interagiert wird und so weiter, das spielt ja eine total große Rolle. Und das ist ja die Sehnsucht von all diesen Protagonisten, dass sie halt total ihre Jugend vermissen. Am Anfang fragt die Hauptfigur ja auch seine Frau, findest du mich eigentlich langweilig? Und sie, sie ist halt so krass dauerenttäuscht und sie sagt erstmal voll lange gar nichts, wo ich auch schon denke, so, oh Gott, sag doch was. Und dann sagt sie, du bist nicht mehr der gleiche wie früher. So.
Genau. Er fragt sogar, glaube ich, explizit, bin ich langweiliger, als ich früher war oder sowas, ne? Genau. Und dann sagt sie, ja, du bist nicht mehr derselbe oder sowas in der Art. Ja, das stimmt. Was sie auch alle machen, ist, oder was ja ganz, ganz, ganz massiv ist, ist, sich dieses Experiment zu intellektualisieren. So, aber so richtig volles Brett.
Ja, aber sie also, schreiben die ganze Zeit immer nur Headlines. Das ist alles, was sie machen. Sie wollen zu viert, wollen sie ein Essay schreiben darüber und schreiben aber nur Headlines. Auch das ist ja wirklich sehr realistisch. Genauso läuft das nämlich dann.
Ja. Es gibt keinen einzigen Paragraph oder so, den sie schaffen. Sondern es ist immer nur so, das Experiment startet, um zu gucken, ob wir, weiß ich nicht, sozial und beruflich mit den 0,5 Promille besser werden. Oder so. Auch so, das fand ich ganz witzig tatsächlich, dass sie als sie es abbrechen, gibt es wieder nur eine Headline. Und das ist wegen unvorhergesehener Konsequenzen. Das ist, nachdem ihr Freund gestorben ist, glaube ich. Nee, davor. Kurz davor. Noch. Davor noch, genau. Der kommt komplett volltrunken im Lehrerzimmer an. Und das fand ich, genau, also und die es geht ja immer wieder auch um große Trinker, ne? Also es geht um Churchill im Geschichtsunterricht und um
Hemingway.
Und natürlich. Um Hemingway natürlich. Es geht um Komponisten, der irgendwie immer angetrunken komponiert, Klaus Herford, immer irgendwie betrunken gespielt hat oder an der Grenze zum Betrunkensein.
Und der Einzige, der nüchtern war, ist Hitler.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja,
ja, deswegen dachte ich halt auch, es wäre spannend, das mal mit Frauen durchzuexerzieren. Das gleiche Narrativ. Weil dieses betrunkene Genie-Narrativ, das wird ja bei Frauen nicht angewendet. Das dürfen ja Frauen nicht. Frauen haben ja dieses Privileg nicht sozusagen, dass sie besser, reiner, genialer und produktiver und generell hotter werden, wenn sie sich zubrettern. Obwohl sie sich natürlich auch schon immer zugebrettert haben. So. Aber sie dürfen
die
halt
Männer auszuhalten.
Ja. Also sie dürfen halt deswegen keine Genies sein. Das nicht.
Ja, und da würde ich mich jetzt zum Beispiel auch fragen, dass bei ein paar von diesen Ausfällen, die jetzt bei den Männern vielleicht lustig waren und auch als was Lustiges inszeniert wurden, so es gibt so eine Szene im Supermarkt, da musste ich tatsächlich auch lachen.
Sie versuchen, diesen Fisch zu kaufen.
Und dann irgendwie am Ende, im Hafen stehen und versuchen, diesen Fisch dann zu angeln. So, finde ich tatsächlich einfach sehr lustig. Aber die Frage ist dann, wenn man 4 mittelalte Frauen hat, also Frauen zwischen 40 und 50, die halt in der Öffentlichkeit, also die eigentlich erstmal gesetzt aussehen, ne? So, die sich so beieinander haben eigentlich und aber in der Öffentlichkeit solche Abstürze haben und auf irgendwelchen Tischen tanzen, das wäre, also wenn man wirklich selbst das komplett genauso dieselbe Geschichte erzählen würde, wäre das was völlig anderes.
Ja.
Und die wären wahrscheinlich viel schneller angesprochen worden.
Mhm, klar, allein schon wegen der Kinder. Ich meine,
ja.
Also seine Kinder zu vernachlässigen, wenn man besoffen ist, das können sich nur Männer erlauben, Frauen nicht.
Ja.
Oder scheiße aussehen. Ja, voll. Aber fandest du, dass er das Trinken verherrlicht auf irgendeine Art? Oder fandest du das triggernd? Oder ich meine, gut, du hast schon gesagt, dass du es nicht triggernd fandest, aber würdest du es generell als triggernd einstufen im Allgemeinen?
Ja, gerade so der Anfang, das verlässt die Sphäre irgendwann, finde ich, so ein bisschen vom Triggernden. Aber die Sache ist halt so, ich habe halt mein Verhältnis zum Alkohol auch wirklich klar. Mhm. Also das heißt nicht, dass das immer so bleibt. Oder natürlich ist es auch was, wo ich aktiv eher dran arbeite, das auch wach zu halten und das immer wieder auch zu reflektieren und mich zu befragen und so. Insofern hat mich das jetzt nicht irgendwie aus den Latschen gehauen. Ich glaube, es gab irgendwann so einen, relativ am Anfang, so einen Punkt, wo ich einfach so dachte, okay, das sagt nichts über mich aus. Also alles, was ich jetzt auf dieser Leinwand sehe, hat nichts mit mir und meinem Verhältnis zum Alkohol zu tun. Oder was ich vom Alkohol denke. So, ich muss nichts, was da passiert, muss ich auf mich projizieren. Und der Film hat es mir insofern einfach gemacht, dass eben die Protagonisten nicht so wirklich jetzt mir nahe sind oder so. Ich finde aber schon, dass es eben, also dieser ganze Aspekt der Ausgelassenheit, des Rausches eben, also dieses, so als ob man so ein bisschen die Farbkontraste hochgedreht hat, so fürs Leben. Das wird am Anfang schon so dargestellt. Und die sind plötzlich in allem, sind die ein bisschen besser. Und ja, das ist so. Der Typ bucht endlich mal einen Kanu-Urlaub.
Ja, aber
und
also
seine Frau.
Ja, aber du kannst doch deine Frau bumsen und Kanu fahren, ohne zu trinken. Also ich meine, what the? Und da bin ich schon ausgestiegen. Da dachte ich schon so, okay, der ist jetzt ein bisschen besser, aber why? Also ich krieg da die Connection nicht hin, weil er sich jetzt betrinkt. Bumst er seine Frau? Hat er noch, also, ich, keine
Ahnung. Der hat jetzt, der hat, das wird doch ganz am Anfang in der Szene, wo die um den Tisch rumsitzen, zu dem Geburtstag, wo die zum ersten Mal darüber reden, wo Mads Mikkelsen anfängt zu weinen, weil er seine Frau nicht bumsen darf. Nein, also weil sie sich emotional voneinander entfernt haben. Ja. Entschuldigung. Und das, da geht es darum. Und dann sagt einer von den Männern, ach Mensch, ich glaube, das liegt daran, dass du nicht genug Selbstvertrauen hast. Und das ist das, was sich, so wird es zumindest erzählt, finde ich, durch das gesamte Leben zieht, eben, dass er hat kein Selbstvertrauen, hat keine Freude an den Dingen. Und deswegen stellt er sich einen rein. Und das ist ja tatsächlich so, dass Alkohol dafür ja kurzfristig durchaus funktioniert.
Ja.
So.
Ja, aber halt andere Sachen auch. Okay, ja? Weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich kann ich das immer nicht nachvollziehen, weil ich nie an einem niedrigen Selbstbewusstsein gelitten habe oder so. Aber das, also ich dachte halt die ganze Zeit, das unterfordert mich irgendwie intellektuell, wenn jetzt die Antwort ist, mit ein bisschen Promille, nur dann bin ich in der Lage, meine Frau zu bumsen. Das ist irgendwie, das ist mir einfach nicht genug.
Es ist mir nicht genug, mit ein paar Promille meine Frau zu bumsen.
Nein, also ich meine so als Lösung sowieso nicht, aber ich finde auch, ich habe der Figur das nicht abgenommen, sozusagen, dass er so sehr Schwierigkeiten hat, seine Frau zu bumsen, weil die ist auch echt süß. Also ich meine,
das ist halt auch ein bisschen dieses Midlife-Crisis, ein fliehendes Pferd, Martin Walser-Style irgendwie. Diese Männer, die gar keine Ahnung haben, wie sie jetzt da hingekommen sind, wie sie da hingekommen sind. Mhm. Und da denke ich mir halt, das kaufe ich halt einfach niemandem ab. Jeder weiß, wie er da hingekommen ist. Niemand wacht morgens auf und denkt, oh, ich bin irgendwie langweiliger geworden, ich sollte mal anfangen, jeden Tag zu saufen.
Ja, so, eben.
Das finde ich sozusagen, diese Geschichtslosigkeit dieser Männer, finde ich faul?
Genau, das ist das Wort. Faul. Es ist faul, weil es so naheliegend ist. Und wenn die Antwort auf deine Lebenskrise ist, dass du dir 5 Minuten Zeit nimmst, um einen Kanuurlaub zu buchen und dann 10 Minuten Zeit für Sex. Und wenn das dann die Antwort ist, dann denke ich mir so, was ist eigentlich vorher gelaufen bei dir? Denk doch mal nach. Weißt du? Das ist halt das Ding.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das, wo ich mich jetzt dran stören würde in Bezug auch auf die Rolle von Alkohol, wie bewusstseinsverändernd der Alkohol für diesen Charakter ist.
Genau, ja.
Weil Alkohol ist nicht so bewusstseinsverändernd. Nee. Natürlich wirkt er in dem Moment, in dem du ihn trinkst, okay, I get it. Aber zum Beispiel auch bei diesem besagten Kanuurlaub ist er ja auch bei 0,0 Promille.
Stimmt, ne? Am Wochenende dürfen sie ja nicht, genau.
Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht soll das zeigen, dass er auch eine schöne Zeit haben kann ohne Alkohol oder dass der Alkohol so weit, dass diese Erfahrung, die er im Rausch macht, eben so weit in den Alltag reinstrahlen. Und da würde ich wiederum sagen, das hat die wunderbare Svenja Gräfin, glaube ich, in diesem wunderbaren Podcast mal gesagt, vielleicht auch nicht. Tut mir leid, Svenja, falls das nicht so war. Es läuft ja nicht so, dass du eine soziale Situation mit Alkohol so oft übst, bis du sie kannst, und dann kannst du sie nüchtern. So funktioniert es ja nicht. Mhm. So, du kannst nur das, was du nüchtern machst, kannst du halt auch nur wirklich nüchtern geübt haben.
Ja.
Zumindest ist das auf jeden Fall meine Erfahrung. Und ja, es gibt bestimmte Sachen, die man sich vielleicht eben mit Alkohol dann traut zu machen, Verbindungen vielleicht herzustellen, Menschen anzuquatschen, was auch immer. Zumindest in meiner Erfahrung ist es nichts, was dir dann in den Alltag rein ein Selbstvertrauen gibt.
Ja.
Das, was du im Suff erlebt hast. So. Und das finde ich, glaube ich, komisch.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also mit dem Trigger habe ich deswegen gefragt, weil ich irgendwie oft die Erfahrung gemacht habe im Laufe der Zeit, dass alle möglichen Filme oder Bücher, die sich mit Drogenkonsum beschäftigen, oft so als drogenverherrlichend rezipiert werden, wo ich dann immer denke, finde ich gar nicht. Also zum Beispiel Trainspotting. Da haben damals immer alle gesagt so, oh Gott, der verherrlicht Drogen, den dürfen wir unseren Kindern nicht zeigen. Und ich denke mir so, was daran verherrlicht denn Drogen? So, das ist einfach total schreckliche Horrorfantasie. Oder auch damals, ganz früher, haben wir, glaube ich, alle irgendwann mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen oder gesehen. Mhm. Aus den 70ern, glaube ich, noch oder frühen 80ern. Und da haben auch alle immer gesagt, so nein, das müssen wir eindämmen, die Kinder dürfen das nicht alles sehen.
Echt?
Weil das Drogen verherrlicht. Und auch da dachte ich mir dann immer so, nein. Also ich hatte, glaube ich, noch nie so wenig Lust auf Heroin, als nach der Konsumierung von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Aber Benjamin von Stuckrad-Barre zum Beispiel, schreibt er, glaube ich, in Panikherz sogar drüber, als er quasi nüchtern ist und dann irgendwie so ein Interview sieht mit Christiane F., die halt so total abgemagert und wirklich nur noch ein Schatten ihrer selbst von all diesen schlimmen Dingen erzählt, die da passiert sind und von dem Drogenkonsum und wie der ihr Leben zerstört hat und so. Und er aber halt als Suchti, also geht halt sein Suchti-Gehirn an und dann denkt er sich so, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf Heroin. So.
Und stimmt, ja.
Das ist schon, finde ich, ganz interessant.
Nachdem er selber abhängig war, ne?
Ja, genau, klar. Mhm. Ja, genau. Aber das war, glaube ich, auch ein bisschen meine Angst, dass eben mich auch manchmal Sachen triggern können, die oder potenziell, also oder mich schon mal. Ich war lange nicht mehr getriggert zu trinken, wirklich schon eine ganze Ecke nicht mehr. Aber dass ich die Erfahrung schon gemacht habe, dass ich etwas gehört habe oder gelesen habe, was so richtig schlimm ist in Bezug auf Alkohol, entweder eine Lebensgeschichte oder irgendwie, was der im Körper macht oder so. Und ich dann dabei so dachte, oh, ich hätte jetzt Bock zu saufen. So, also das kann ich tatsächlich schon nachvollziehen. Und dafür muss eben, und das ist so ein bisschen das Absurde, um jemanden, der so ein Suchti-Gehirn hat wie ich oder wer auch immer, dafür ist es fast egal, ob der Film verherrlicht oder verteufelt. Weil auch in der Verteufelung können diese Synapsen anspringen. Also zumindest Benjamin und ich haben diese Erfahrung gemacht.
Mm. Ja, okay. Ja, krass. Also ich habe das irgendwie nicht. Ich bin auch sehr lange nicht mehr getriggert gewesen. Aber wenn mich was getriggert hat, dann immer der Geruch. Der Geruch von Rotwein. Mm. Das war das Einzige, glaube ich, sogar, was mich jemals so wirklich getriggert hat, auf so einer körperlichen Ebene. Aber diese Saufszenen mir anzugucken in Filmen und jetzt auch in diesem, das hat wirklich nur noch und immer schon eine sehr abstoßende Wirkung auf mich. Und ich spüre das auch. Also ich spüre die Erinnerung noch in meinem Körper an diesen, keine Ahnung, Wodka oder so, wie das schmeckt und sich anfühlt, wenn es anfängt zu wirken. Aber ich habe nur noch Ablehnung. Ich fühle keine Sehnsucht mehr. Das ist tot. Das ist verrückt eigentlich.
Doch, tja. Schöne Sache. Ich finde auf jeden Fall das war gar nicht der letzte Satz der Rezension. Die geht noch viel länger weiter. Aber ich dachte, es wäre der letzte Satz einer Rezension, denn ich habe aufgehört, sie da zu lesen. In der Zeit, ich habe auch eigentlich nur diesen letzten Satz, der nicht der letzte Satz ist, gelesen, ist auch egal. Dieser Satz ist auf jeden Fall der folgende. Die vier Männer in der Mitte ihres Lebens fühlen alle einen Mangel, aber es ist bestimmt nicht der an Alkohol. Den Satz finde ich irgendwie gut. Und was fand dein Kumpel, der dir gesagt hat, du musst den unbedingt sehen? Was fand der so toll daran?
Leider hat er mir darüber, also die Sprachnachricht, die er gemacht hat zu dem Thema war, oh, ich habe gerade diesen Film gesehen, du musst den unbedingt angucken. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht nicht gut ist, aber es ist auf jeden Fall eine extrem interessante Sichtweise auf das Thema.
Geht so.
Also ich glaube, er wollte darauf hinaus, auf dieses Phänomen, dass es keine moralische Wertung gibt. Ich rede da nochmal mit ihm drüber. Der macht selber Filme. Ja. Deswegen kann man mit ihm darüber gut reden. Aber wie gesagt, also diesen Aspekt verstehe ich nicht so richtig, weil die Kritiken, wie gesagt, sind auch voll davon, von dieser Lobpreisung des fehlenden moralischen Urteils. Aber ich finde tatsächlich, dass ein bisschen. Es riecht so ein bisschen nach an den Haaren herbeigezogen, weil, wie gesagt, ich suche vergeblich nach irgendeinem popkulturellen, modernen Werk, was Trinken moralisch verurteilt. Also ich weiß nicht, welches das sein soll. Ich möchte Beispiele. Also ich finde, da gibt es einen Mangel. Es gibt nicht, dass ich moralische Urteile geil finde, aber ich sehe nicht, wo in unserer Kultur oder in unserer Kunst oder Popkultur der Alkohol moralisch verurteilt wird. Ich sehe das einfach nicht. Also es wird maximal eben subtil als was Angenehmes dargestellt oder als was, was irgendwie einfach dazugehört. Aber wo wird das moralisch verurteilt?
Es gibt vor allem sehr wenig, was den Alkohol irgendwie zum Protagonisten macht, ne?
Mhm.
Es ist eben immer Beiwerk. Und ich glaube, das ist vielleicht das Ungewöhnliche an dem Film, dass eben der Alkohol so ins Zentrum gerückt wird. Wobei ich auch das ein bisschen bezweifeln würde, aber im Grunde ja schon. Also viel mehr als in den meisten Filmen oder Serien, wo eben einfach nebenbei getrunken wird. Oder sowas wie The Hangover, könnte man jetzt auch sagen, da steht Alkohol auch im Zentrum, ist auch nicht moralisierend, eher im Gegenteil.
Mhm.
Ich weiß nicht, Alkohol ist halt immer dieser Aspekt des Lebens und aber auch der Aspekt in vielen Narrativen, der eben beiläufig irgendwie so mitläuft und nicht scharf gestellt wird, nicht fokussiert wird.
Mhm.
Und ganz oft, aber wenn Alkohol fokussiert wird, ich wollte gerade sagen, dann wird er schon verteufelt oder so, da wird das moralisierend. Das ist es eigentlich nicht. Die Substanz selbst wird nicht moralisiert. Die Menschen, die ein Problem damit entwickeln,
ja,
die werden moralisierend und abwertend behandelt.
Mhm.
Und das dann auch, da gibt es, glaube ich, nur so gut Beispiele. Also eben nicht der Blick auf den Alkohol, sondern der Blick auf die Menschen, die von ihm abhängig werden.
Mhm.
Und ihr Leben zerstören, ihre Familien zerstören, was auch immer so. Aber da ist dann eben nicht die Substanz das Problem, sondern immer die Willensschwäche dieser Person. Also Willensschwäche jetzt, also aber sozusagen die moralische Verfehlung.
Ja, oder die große Traurigkeit der Menschen, so wie bei A Star is Born zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Und das tut der Film tatsächlich, und das ist tatsächlich aber, finde ich, ein interessanter Punkt, eben weil es nicht unbedingt um Alkohol geht, sondern eben um die Menschen, die ihn trinken.
Mhm.
Und die werden nicht moralisiert.
Mhm.
Also auch der am Ende daran stirbt, wird nicht durch so eine moralische Brille betrachtet oder so. Interessanterweise würde ich jetzt vielleicht das revidieren, was ich vorhin gesagt habe darüber. Es ist schade, dass sie sozusagen einen von denen ausgewählt haben, der nicht in einem sozialen Gefüge ist. Aber man hätte diese Geschichte wahrscheinlich nicht unmoralisierend erzählen können, wenn es zum Beispiel Mads Mikkelsen gewesen wäre, an dem sozusagen die Frau hängt und die Kinder hängen und der irgendwie so, ja. Da wäre ja alleine sozusagen schon die Trauer, meinetwegen der Hinterbliebenen auszustellen, hätte schon ganz stark so ein moralisierendes Moment, so, hä, warum hat er nicht früher aufgehört?
Mhm.
Oder so. Und das wäre wahrscheinlich auf der Zeit, die man dafür hatte, schwierig geworden.
Ja, okay.
Okay.
Fazit.
4 von 5 Sternen.
Jetzt nach dem Gespräch 4 von 5.
Ja, ich finde ihn jetzt ein bisschen besser.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich so völlig rauschhaft aus dem Kino rausgekommen bin, einfach weil ich im Kino war. Deswegen kann ich kein abschließendes Urteil fällen. Mads Mikkelsen anzugucken ist auf jeden Fall immer mindestens 4 von 5. Egal, was er macht.
Ja, und ich meine, er bietet eine Dreiviertelstunde bis Stunde Gesprächsstoff.
Ja, okay. Ist auch was.
Aber auch nur, weil wir so interessante Meinungen haben. Gut, ihr cool. könnt uns ja schreiben, wie ja. ihr den Film fand. Ob ihr nachgucken wollt, ob er euch getriggert hat. Das finde ich alles sehr interessant.
Ja.
Okay.
Okay. Bis bald.
Bye.
Ciao.
Tschüssi.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.